Böhme ist das sehr sympathisch, aber das meine ich jetzt nicht rhetorisch oder ironisch. Mein Problem dabei ist nur, Ihre Reaktion auf meinen Vortrag zeigt, weswegen eine negative Pädagogik nötig ist und warum sie es so schwer hat. Ich habe mit dem Oskar Nicht, der ja auch ein pädagogischer Schriftsteller ist und auch ein Experimentator und der ja im Ruf steht, auch ein kritischer Theoretiker zu sein, häufig über diese Dinge gesprochen, zumal er ja auch ein Kälte-Theoretiker ist, wie Sie vielleicht wissen. Also Kälte ist für ihn auch ein ganz wichtiger Begriff. Ich habe überhaupt keine Kommunikation mit ihm herstellen können, obwohl er die besten Voraussetzungen hat, über diese Kälte zu sprechen, weil für Herrn Nicht völlig klar ist, Pädagogik ist immer positiv. Die muss positiv sein, auch als Theorie. Sie hat ein Konzept gelingender Pädagogik zu entwickeln. Wenn das einer, der mit Kälte zu tun hat, der damit was sich darunter sich vorstellen kann, der aus der kritischen Theorie kommt, sprachlos gegenüber einem Ansatz ist, der das aufnimmt, was eben Horkheimer und Adorno zum Ausgangspunkt der theoretischen Bemühungen gemacht haben, nämlich das Schlechte, dann zeigt das das Dilemma. Also die Antwort ist sofort, wie machen wir es denn anders, bevor überhaupt aufgeklärt worden ist, was das Bessere, was nun schon häufig diskutiert und angesprochen worden ist, was das Bessere systematisch sabotiert. Und das ist dann faktisch, wir beschäftigen uns dann mit dem Besseren, mit der Hoffnung und kassieren wieder die Aufklärung über das, was eigentlich der Skandal der Pädagogik ist.
Weitere Wortmeldungen? Ich bitte um dieselben. Bitte, Herr Conti.
Ja. Ich bin ja schon da. Ich weiß nicht, also das ist natürlich völlig gleichgültig, das Private dabei, aber ich habe ein immer steigendes Missbehagen empfunden. Ich hätte beispielsweise gut verstehen können, wenn das kleine Mädchen im Kindergarten dem Erzieher das Stück Kuchen an den Kopf geworfen hätte. Generell gehe ich durchaus mit Ihnen überein, dass eine Kälte herrscht und eine Erziehung zur Kälte. Aber wie die Beispiele pointiert sind, kann ich nur einen Schluss daraus ziehen, so scheint mir, dass eine Gemeinsamkeit, die entsteht aus der Sache, die vorgelegt wird, beispielsweise aus einem Text, der dann besprochen wird in Deutsch, dass die überhaupt nicht existiert. Dass es dann, also wenn wir extrem mal das Gegenbeispiel nehmen, darauf hinausläuft, jedem seine eigene Meinung. Jetzt pointieren wir es mal in Mathematik. Was meinen Sie? Plus 7 bei der Gleichung? Ja, schön, gut, warum nicht? Und Sie? Minus 4? Selbstverständlich. Nicht? Also es gibt doch auch noch so etwas wie den Anspruch einer Sache und damit eine Gemeinsamkeit. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich ein Gedicht vorgelegt habe, das waren Erwachsene, und eine Dame mir dann sagte, ja, man kann das aber auch anders machen. Ja, sag ich, gut, machen Sie es. Ja, ich kann das nicht. Ja, sage ich, wenn Sie es in einem Buch stehen haben, dann bringen Sie das Buch mit, lesen Sie es vor. Nein, ich habe es nicht im Buch stehen. Ja, sage ich, kennen Sie jemanden, der das machen kann? Bringen Sie ihn mit. Nein, kenne ich nicht. Ja, sage ich, gut. Also, Sie haben ein Missbehagen, ein unartikuliertes Missbehagen. Wenn Sie jetzt versuchen, das anzudeuten, dann will ich Ihnen zu helfen versuchen, dass wir es artikulieren, dass wir dem nachgehen. Nein, ich habe kein Missbehagen. Ja, sag ich, wie kommen Sie denn drauf? Ja, man kann da alles so und so darstellen oder interpretieren. Und da habe ich ihr dann gesagt, ja, das heißt doch, dass Sie a priori aus der Affäre sich ziehen und jede Beschäftigung mit dem Text torpedieren, ablehnen. Von vornherein. Also ich denke, das müsste man doch auch sehen, dass ein Gegenstand von sich her bestimmte Forderungen stellt. Eine gewisse Objektivität. und dass man das nicht auflösen kann in die Beliebigkeit und dass das auch keine Ungerechtigkeit ist. Ich meine, man müsste, und das würde ich in jedem Falle tun, einen Studenten, eine Studentin oder einen Schüler, eine Schülerin so gut unterstützen, wenn er sich um eine Textinterpretation bemüht, wie es geht und auch ihre, seine Sicht. Aber das müsste doch gegeben sein oder zu erwarten sein. Nicht? Und das scheint mir die Gefahr dann. Ja, nun, es ergibt sich ja der Prozess, also ein Prozedere. Und dann sieht man ja, wo ein Scheitern sein könnte und woran es läge. Aber das müsste kein Scheitern sein im Hinblick auf eine Note. Verstehen Sie? Nicht, wenn überhaupt eine Bemühung da ist und ein Interesse. Also ich würde jetzt im Augenblick so weit gehen zu sagen, Esse est Interesse. Nicht? Denn nicht das Fingern in sich selbst, nach sich selbst, wie Schopenhauer mal in einer Fußnote des dritten Buches, glaube ich, darstellt, das greift ins Leere, nicht? Sondern die Vektoren. Und die, denke ich, müsste man sehen und müsste man ermöglichen. So ungefähr.
Wir haben vielleicht bei dem Abendessen, wenn Sie sich diesen Ganymed angeguckt haben, Gelegenheit, uns das mal einem Ganymed vorzuführen, was aus der Sache wird durch didaktische Bearbeitung. Wenn Sie das analysieren, jedenfalls ist das Ergebnis unserer Analyse, dass dieser Sachverhalt, das Gedicht, völlig verschwindet. Und das ist das Verdienst der Didaktik. Warum verschwindet es? Nicht, weil der Lehrer in einer sardonischen Art und Weise ihn Goethe vorwirft, aber ihn sie wegnimmt. Nein, weil er glaubt, so sie den Zugang herstellen zu lassen, zu dieser Sache, die sie dadurch gleichzeitig verfehlen. Und das ist der Skandal, der ist aufklärungsbedürftig.
Ich wollte zwei Bemerkungen machen. Die erste ist, eine kritische Pädagogik scheint mir, und das war eben in der Diskussion erkennbar, auch nicht stehen bleiben, oder der Verdacht wurde geäußert, stehen bleiben, ob sich jetzt entscheiden müsse zwischen einer positiven Pädagogik oder einer negativen. Man kann beides in der Enge treiben und hat dann auf der anderen Seite recht. Das war, glaube ich, eben in einem kleinen Schlagabtausch auch zu sehen. Und ich denke auch, wenn ich den Rückentext seines Didaktikbuches, Andreas, richtig in Erinnerung habe, ist es die Kritik an der heillosen Didaktik, was ja nun einschließt, dass nach dem Durchgang des Kreuz der Vermittlung und die 11 Einsprüche durchgearbeitet sind, die Kritik an der Didaktik die Voraussetzung dann für Didaktik ist. Und insofern machst du das auch, oder um aus der Schule, aus der ich eher komme, wie du und andere ja auch wissen, von Heidorn her eben sehen, dass wir hier im Didaktischen den Widerspruch identifizieren müssen, in dem die Pädagogik ist, in dem auch die Negative nicht herauskommt. Aber dramatisch ist natürlich, wie die sogenannte, von dir sogenannte positive Didaktik glaubt zu wissen, mit welcher Verstellung des Gegenstandes er zu verstehen sei. Und deswegen mit Recht auch der Verweis eben bei der ersten Nachfrage interessanterweise auf Martin Wagenschein, der zumindest die Gegenstände so didaktisiert, dass er versucht zu entfalten, was in sie eingegangen ist und was im Resultat von Physik, Mathematik, Chemie untergeht, weil das Resultat nicht mehr verrät, wie es zustande gekommen ist, systematisch. Das heißt, nicht die ganze Geschichte nochmal zu machen. Aber auch das reicht für eine kritische Pädagogik, wenn ich dich auch richtig verstehe, nicht aus. Und da nehme ich Bezug auf Sie, Herr Böhme. Auch da fehlt noch, um zu vermeiden, dass jetzt dieses kritische Verstehen der Physik wiederum bloß der Physik aufsitzt, auch noch das Zeigen der anderen Möglichkeiten von Zugang zur Natur. Oder andersrum, was bleibt auf der Strecke in diesem neuzeitlichen Zugang auf Natur? Das gehörte nach meinem Dafürhalten, auch im besten Sinne, glaube ich, deiner Ausführung, zu einer kritischen Pädagogik, die sich als Widerspruch weiß, im Widerspruch, in möglicherweise so scharf